Ja, nochmal von vorne guten Morgen an alle, auch an dich, Sonja. Schön, dass du da bist. Und ja, Biggie hat es auch noch geschafft zu kommen. Das ist schön, prima. Ja, herzlich willkommen alle. Für mich war, weil ich ja weiß, was kommt, war das ganz interessant, auch so die Gebete zu hören, weil ich gedacht habe, aha, interessant, interessant. Die Predigt ist sozusagen schon erledigt, ich kann wieder gehen. Ja, ich will das Thema heute mal anfangen mit einer Geschichte, die ich von John Corson gehört habe, einem Pastor aus Amerika. Und er erzählte die Geschichte einer Frau, die voller Sorgen war, die ständig nur bedrückt durch die Gegend lief, Sorgen hatte und sich um alles und jedes Sorgen machte. Und ja, das hat ihre Umwelt natürlich auch gesehen, aber sie hatten irgendwie keinen rechten Rat und ja, haben sie halt bedauert, aber keinen Kontakt irgendwie so richtig zu ihr aufnehmen können, weil sie auch so in sich selbst verschlossen war. Und eines Tages begegnet diese Frau wieder jemanden und sie ist völlig verwandelt. Fröhlich, frei, locker. Und die Frau sagt, sag mal, was ist denn mit dir eigentlich los? Was ist passiert? Du hast dich doch sonst immer so gesorgt. Was ist jetzt los? Hast du jetzt keine Sorgen mehr? Nö, sagt sie, habe ich nicht. Ja, wieso denn das? Ja, ich habe jetzt jemand, der meine Sorgen übernommen hat. Der kümmert sich jetzt darum. Och, sagt die andere, das ist ja toll. Das finde ich ja sehr erstaunlich. Und wie hast du das gemacht und so? Was zahlst du dem denn dafür? Naja, $1 Million pro Monat. Wie bitte? $1 Million? Das kannst du doch gar nicht aufbringen. Wie soll denn das gehen? Ja, das ist aber jetzt nicht mehr meine Sorge. Ja, und diese Geschichte fand ich so schön, die passt auch so zu unserem heutigen Thema. Und ich habe das Thema bewusst etwas provokant benannt. Das heißt, sorgst du noch oder glaubst du schon? Danke, Claudia.
Das Ikea habe ich nicht gesagt.
Was?
Das Ikea war ich nicht.
Okay. Nee, ich meinte auch mehr dein Gebet. Gut, ja, als Grundlage dafür habe ich die Geschichte aus 1. Könige 17. Es geht um Vers 8 bis 24 und da lese ich erstmal den Text. 1. Könige 17, 8 bis 24. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, in diesem Fall Elia. Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir noch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und sehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Sieh da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Mund ist Wahrheit. Ja, wir sehen hier zuerst mal drei Personen. Einer davon ist Elia. Und wir schauen uns erstmal ihre Ausgangssituation an. Elia war ein Prophet Gottes, und er hatte kurz zuvor dem bösartigen König Ahab verkünden müssen, dass er aufgrund seines Götzendienstes eine jahrelange Dürre in seinem Land erleben müsste. Und danach war es für Elia angesagt, dass er sich vor Ahab verbarg über eine gewisse Zeit. Und während er dann durchs Land zog, bekam er natürlich auch die Auswirkungen der großen Trockenheit zu spüren und wurde dann von Gott zunächst am Bach Krit durch Raben mit Nahrung versorgt. Und an diesem Punkt steigen wir jetzt in diese Geschichte ein. Ja, die zweite Person ist diese heidnische Frau. Sie war eine Witwe. Witwen sind immer sehr arm gewesen in der damaligen Zeit. Sie waren ja auch alleinstehend. Und ja, sie musste alleine ihren Sohn großziehen und auch für die Ernährungsgrundlage sorgen. Und nun war sie fast erschöpft, diese Ernährungsgrundlage, durch die Dürre. Es ging ihr also sehr schlecht. Ja, und als dritte Person haben wir dann den Sohn, der dann stirbt durch Krankheit, aber wieder später zum Leben kommt. Das sind Umstände, wie man sie sich schlimmer eigentlich nicht vorstellen kann. Durch das Ausbleiben von Regen war die Trockenheit so groß, es gab kein Wasser, die Menschen lebten in Dürre, hatten nicht genug zu essen. Und das war nicht so wie bei uns heutzutage, wo es so einen Verbund von Ländern gibt, die so gegenseitig sich Hilfsgüter zukommen lassen oder auch kein soziales Auffangnetz, wie wir das heute kennen. Und Regen war auch nicht in Sicht, also die Zukunft sah schlecht aus. Ja, in dieser perspektivenlosen und hoffnungslosen Zeit griff nun Gott ein. Und das tut er, indem er sein Wort sandte. Er sandte sein Wort aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare hinein, und das tat er auf zweierlei Weise. Einmal spricht er zu Elia in einer ganz klaren, eindeutigen Anweisung, was er tun sollte. Mach dich auf und geh nach Zarphat, das bei Sidon liegt, und das ist das heutige Libanon. Und dann bleibe auch dort bei der Witwe, wie ich es dir Denn bleibe da bei der Witwe, und denn ich habe ihr geboten, dich zu versorgen. Das sagt er zu Elia. Und wir sehen, dass Elia auch sofort auf dieses Wort gehorcht und den Weg nach Zarphat einschlägt. Ja, aber wie hat Gott zu der heidnischen Frau gesprochen? Denn sie kannte Gott ja nicht. Wie hat er mit ihr geredet? Das werden wir uns später, werden wir das sehen, wenn wir im Text noch ein bisschen weitergehen. Als Elia bei ihr ankam, war sie mit Holzsammeln beschäftigt und wurde durch seinen Wunsch nach Wasser unterbrochen. Und das ließ sie auch einfach geschehen. Sie ging sofort los, um Wasser zu holen. Und das ist schon recht erstaunlich, wenn man unter Wasserknappheit lebt, sich dann doch jemand anderen zuzuwenden und ihm das zu geben, was er braucht. Der war ja auch bedürftig, wie sie ebenfalls, und das war nicht einfach für sie sicherlich, aber sie hat es getan und das zeigt, dass sie willig und mitfühlend war und auch hilfsbereit. Doch als Elia dann fordernder wurde und auch noch nach Brot verlangte, da war es ihr dann plötzlich zu viel. Sie erkennt ihn zwar als Mann Gottes an, indem sie sagt, so wahr der Herr dein Gott lebt, doch dann beschreibt sie ihm, dass sie solch ein Opfer doch nicht mehr bringen kann. Da ging es ihr doch zu sehr an die Substanz. Das war zu viel. Sie hatte nur noch ihre eigene Not vor Augen und das bedrückte sie so sehr, dass sie regelrecht depressiv wurde. Sie war so in dieser Sorge gefangen, weil ihre Armut so lebensbedrohlich war und auch keine Hoffnung auf Veränderung in Sicht war. So geht es auch heute vielen Menschen, die Gott nicht kennen. Viele leiden unter ihren Lebensumständen und sehen keinen Ausweg. In der Bibel steht, dass sie keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt sind. Und deshalb sagt die Witwe auch, dass ihr kärglicher Rest Nahrung gerade noch für sie selbst und für ihren Sohn reichen würde. So eine Art Totenmahl hatte sie sich ausgedrückt. Also sie wollte sterben, sie wusste, sie würde sterben. Das war ihre Perspektive fürs Leben. Aber hatte Gott ihr nicht geboten, Elia zu versorgen? Komischerweise schien sie aber nichts davon zu wissen. Doch wir sehen das später, wie Gott es dann getan hat. Elia jedenfalls reagierte auf die Ablehnung, die sie ihm gibt, sehr freundlich. Und er beruhigt sie mit den Worten, fürchte dich nicht. Sie sollte keine Angst haben. Und dann fordert er sie wieder auf, wie geplant, ihr Brot zu backen. Also den Topf Mehl und den Krug Öl völlig zu leeren. Er sagte zu ihr, doch bereite mir zuerst einen Brotfladen und dann sollt ihr essen. Wie kann dieser Elia so unverschämt sein und so etwas fordern? Das ist doch eine Dreistigkeit. Und wir kennen das auch manchmal, wenn wir Leuten was geben und dann heißt es, und das würde ich auch gern noch haben und das auch noch. Und ja, und dann ist diese Herausforderung groß. Das, macht man das oder macht man es nicht? Wir sehen, was die Witwe dann tat. Aber warum sie es tat, werden wir gleich sehen. Weil nämlich Gott eine segensreiche Verheißung durch Elia aussprechen wollte. Eine Verheißung mit übernatürlichen Folgen, die noch nicht sichtbar waren. Er wollte sie zum Vertrauen herausfordern. In Vers 14 lesen wir, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Das Mehl und das Öl waren zwar immer noch knapp, aber Gottes Verheißung, die gab ihr Zuversicht. Und ihre Sorge wurde kleiner und sie reagiert tatsächlich im Glauben. Sie hatte etwas geschmeckt von der Freundlichkeit, Güte und Fürsorge Gottes und konnte deshalb aus dem noch vorhandenen Mangel im Glauben ihr Essen an Elia austeilen. Sie konnte weitergeben. Jetzt tat sie, was Gott ihr geboten hatte. Jetzt sehen wir, wie Gott sie zu ihr geredet hatte. Gott hatte nämlich ihr Herz gelenkt, so wie es aus Sprüche 21,1 steht, wo Gott das Herz des Königs lenkt wie Wasserbäche. Ihr Herz war willig geworden und sie glaubte. Das zeigt uns, dass Gottes Hilfe bereits dort vorbereitet ist, wo wir sie noch nicht sehen oder erahnen überhaupt können. Er kann auch durch Menschen, die nicht gläubig sind, für uns sorgen, indem er ihr Herz lenkt. Und ich habe das, einige von euch wissen das, aber ich habe das selber ganz praktisch erlebt, als ich ein Wort von Gott bekommen hatte, in den vollzeitigen Dienst zu gehen, hieß es plötzlich für mich, meine Wohnung und auch meine Arbeitsstelle aufzugeben. Von jetzt auf gleich und das war ein ganz schöner Glaubensschritt, aber Gott hat sich darin treu erwiesen, denn nachdem ich das gemacht hatte, habe ich gedacht, oh nein, oh weia, was wird dein Vater sagen? Der wird sagen, du bist verrückt, Das kann nicht sein. Wie kann man sowas machen? Eine Arbeitsstelle, die unkündbar war, aufzugeben. Du mit deinem Glauben, du bist nicht mehr meine Tochter. Ich hatte die blühendsten Fantasien, was er tun würde. Aber als ich es ihm sagte, passierte nach einer Woche genau das Gegenteil. Denn er hatte angefangen, mir Geld zu überweisen für jeden Monat. Und das tut er bis heute, obwohl ich ihm zigmal gesagt habe, das brauchst du nicht. Und nein, er will das tun. Und das finde ich so beeindruckend. Und das bestätigt das, was wir hier auch in dieser Geschichte zu hören bekommen. Ja, wenn wir erkennen, dass wir selber keine Kontrolle und nichts mehr in uns selber haben, leer wie die Tongefäße der Witwe sind und uns dann im Glauben auf Gottes Verheißung werfen, dann kann er uns immer wieder füllen, ganz neu. Er will Herr sein, um uns zu segnen, damit wir dann auch reichlich selber austeilen können an all diejenigen, die an der Dürre ihres Lebens zu leiden haben und ausgetrocknet sind. 2. Korinther 9 heißt es, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. So wie bei der Witwe, die schließlich für Elia und ihre Familie sorgen konnte. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und letztendlich war es auch Elia, der Gott vertraute und sich nicht zum Unglauben hinreißen ließ. Denn dadurch konnte Gott ihn auch zu dieser heidnischen Frau senden. Gott hatte ja von Anfang an diesen Plan gehabt, diese Frau zu erreichen, sie zu versorgen. Er hatte ihre Not gesehen, er wollte eingreifen und mehr nicht nur ihre normalen Umstände verändern, sondern auch noch Weiterführendes tun. Und das sehen wir dann im späteren Verlauf. Sie sollte auf jeden Fall erfahren, dass man Gott und seinem Wort vertrauen kann. Und diese Erfahrung hat sie hier gemacht. Ja, und so ist es auch in unserem Leben. Die Nöte sind vielfältig und die können mitunter Schlag auf Schlag kommen. Und man hat so das Gefühl, ich werde immer kleiner, noch mehr, nein, ich kann nicht mehr. Und so ähnlich war es bei der Witwe auch. Denn ihr Sohn, ihr Liebstes und gleichzeitig auch die einzige Unterstützung, die sie hatte für ihre Zukunft und fürs Älterwerden, erkrankte so heftig, dass er schließlich starb. Wenn wir uns das einmal vorstellen, was das für die Witwe bedeutet hat. Sie hatte schon ihren Mann verloren und nun auch noch ihr Kind. Wie traurig muss das gewesen sein für sie. Das hat sie sicherlich völlig zerrissen und ja, welch ein Leid das ist, das können wir uns kaum vorstellen. Nachdem sie aber vorher Gottes Eingreifen gesehen hatte und geglaubt hatte, hatte sie ja Hoffnung geschöpft, dass sie und ihr Sohn eine Zukunft haben würden. Und dann kam plötzlich dieser Tod in ihr Leben. Dieser Schicksalsschlag, der rüttelte sie so in ihrem Innersten auf und konfrontierte sie so mit ihrer früheren Sünde auf einmal. Das wollte sie aber offensichtlich nicht, denn in dem Moment maulte sie Elia an. Was habe ich mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes, sagt sie. Am Anfang ihrer Begegnung hatte die Witwe noch so viel Achtung vor Elia und seinem Gott, dass sie beiden Glauben schenken konnte. Doch dann im Elend, im Leid, da erkannte sie ihre eigene Sünde und ja, dafür klagte sie Elia an. Nur die Strafe, die den Tod brachte, waren ihr vor Augen und sie fürchtete sich davor, alleine und ohne jede Absicherung in ihrer Zukunft zu sein. Eigentlich hatte sie gar keine Zukunft mehr ohne ihren Sohn. Sie war ja eine heidnische Frau und sie kannte die allumfassende Liebe Gottes noch nicht. Im 1. Johannes 4, 18 heißt es, denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Doch Elia war von der Liebe Gottes gesteuert, die das Böse nicht zurechnet. Und deshalb handelte er. Er sagte, gib mir deinen Sohn. So wie Jesus auch zu uns sagt, gib mir deine Verluste, deine Trauer, deine große Not, all deine Sorgen und was du sonst in deinem Herzen hast. Ich will dir deine Lasten abnehmen. Ich will dich erleichtern und ich habe etwas damit vor. Die Witwe wusste nicht, was Elia vorhatte, als er ihr den Sohn vom Schoß nahm, aber sie ließ es zu. Es bedeutete Abschied und Loslassen ins Ungewisse für sie. Sie gab aus der Hand, was ihr das Wertvollste gewesen war. Elia trug dann den Sohn hinauf in sein Zimmer und legte ihn aufs Bett. Er legte die Last vor Gott ab, so wie wir, wenn wir die Not anderer mittragen, dann bringen wir ihr Elend in der Fürbitte hinauf zu Gott und legen auch diese Last vor Gott ab. Und Elia rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Elia verstand Gottes Handeln nicht. Diese arme Witwe teilte mit Elias alles. Gott hatte so wunderbar sie versorgt und dann kam der Tod des Jungen. Wie konnte Gott nur so was Böses zulassen? Doch an diesem Punkt stoppt Elia seine Gedanken und Fragen. Er war mit Gott vertraut und wusste, dass er ein Erbarmer ist. Deshalb bringt er seinen tiefsten Wunsch, den er im Herzen hatte, im Gebet vor Gott. Matthäus 6,6 heißt: Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Während Elia zu Gott flehte, brachte er sich und den Jungen in engen Kontakt. Er legte sich dreimal auf den Jungen und die Gnade Gottes ließ Leben in den Jungen zurückkehren. Wenn wir uns Menschen in Liebe und Anteilnahme zuwenden, mit ihnen liebevollen Kontakt aufnehmen und von Herzen für sie beten, dann kann auch in ihrem Leben Leben entstehen. Durch diese praktische Liebe und Gebet lernen wir die Güte Gottes kennen. Es entsteht Glauben und der Weg aus dem geistlichen Tod zum Leben. Und das sehen wir in Vers 24, denn die Witwe sagt, nachdem ihr Sohn lebendig vor ihr steht: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Das sagte die Witwe, sie hatte den Herrn erkannt. Gott hatte großes Leid geschehen lassen, aber sein Ziel war, ihr Herz mit seiner Liebe zu erreichen und sie zum Glauben zu führen. Und so sehen wir es auch in Hiob. Dort heißt es: Aber den Elenden wird er durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und an deinem Tische, voll von allem Guten, wirst du Ruhe finden. Wollen wir Frauen des Glaubens sein? Da sagt doch jeder von uns sofort: Ja, unbedingt. Das wollen wir. Wir wollen an dem Tisch voll des Guten Platz nehmen. Aber wie kommen wir dahin? Das verrät uns Jesus in Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Er sagt euch: Macht euch keine Sorgen über Essen, Trinken, Kleidung, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr all das braucht. Trachtet nach dem, nehmt in Besitz, was euer Vater für euch hat. Trachten heißt nämlich in Besitz nehmen. Wir Frauen leben in vielerlei Beziehungsgeflechten, haben Verantwortlichkeiten und Pflichten. Und wenn wir im Glauben leben und handeln, dann werden wir für die Menschen um uns her nicht nur ein Segen sein, sondern sie auch zu Jesus führen. Und hier möchte ich noch einmal auf Elia zurückkommen. Als er von der Witwe das Brot forderte, da sagte er: Mache mir zuerst und bring's mir. So möchte Jesus der Erste in unserem Leben sein. Unsere erste Liebe, unser erster Anlaufpunkt am Tag, unser erster Zufluchtsort in Not und Freude, unser erster Arzt, unser erster Ratgeber, unser erster Anwalt, unser Ein und Alles. Und durch unseren vertrauenden Glauben, da ehren wir ihn und bestätigen ihn, Herr sein lassen zu wollen. Und dass wir ohne ihn nichts tun können und auch nicht wollen. In unserer Geschichte war am Anfang das Wort Gottes, das alles in Bewegung brachte und seinen Plan erfüllt. Und Gottes Wort spricht heute zu uns und will uns seinen guten Plan entsprechend weiterführen. So ermutigt er uns heute alle und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, diese Ermutigung geht an uns alle, wirklich das Wort zu ergreifen, es lebendig werden zu lassen. Wir wissen, dass das Volk Israel das Land nicht erreichen konnte, weil sie das Wort Gottes nicht mit Glauben verbanden und so auch noch nicht zur Ruhe einkehren konnten. Und wir können das. Wir haben dieses kostbare Privileg, glauben zu dürfen, weil Jesus in uns lebt, weil der Heilige Geist uns trägt und helfen will. Paulus hat zwei Verse rausgesucht, wie Paulus die Gemeinden ermutigte, die er besucht hat. Und ich denke, die lese ich nochmal vor und vielleicht, dass ihr euch einfach so ein paar Minuten Zeit nehmt, vor Gott still zu bewegen, was euch, ja, wie es euch zu euch gesprochen hat. Und dann bete ich nochmal zum Abschluss. In Epheser 1, 18 bis 20 sagt Paulus, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Und Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns beten.